Die Presse.
Mein Name ist Clemens Patek und Sie hören, was wichtig ist. Heute reden wir über Antisemitismus. Ein großes Wort, gelassen ausgesprochen, zu oft ausgesprochen oder nie oft genug angesprochen. Der Krieg im Gazastreifen lässt Debatten auf den wechselseitigen Antisemitismusvorwürfen münden. Und da ist Altbundespräsident Heinz Fischer unlängst ebenso konfrontiert gewesen wie Song Contest-Sieger JJ. Beide natürlich wegen völlig unterschiedlichen Aussagen aus unterschiedlichen Standpunkten, die man auch sicher so nicht vergleichen kann. Ist Kritik an der Regierung Israels Antisemitismus oder schürt sie Antisemitismus? Ist das ein Teufelskreis? Und warum verheddern wir uns in dieser Debatte immer wieder in einer Art, das darf man wohl noch sagen? Fragen, die ich dem Zeithistoriker und Antisemitismusforscher Professor Gerald Lamprecht gestellt habe. Er forscht zu jüdischer Geschichte und Gedächtnisgeschichte an der Universität Graz und beschäftigt sich mit Antisemitismus auch in einer Arbeitsgruppe der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Und so kompliziert, wie man manchmal meinen könnte, ist die Lage ja gar nicht. Klar ist jedenfalls, Antisemitismus in Österreich nimmt zu. Ich begrüße jetzt Herrn Professor Lamprecht. Wir wollen heute ein bisschen über Ihr Kerngebiet reden. Also Sie sind ja auch Historiker, wir haben zuerst schon geplaudert, aber Antisemitismus ist Teil Ihres Forschungsgebiets. Und ich nehme an, Antisemitismus und die Debatte um Antisemitismus hat Sie in den letzten Jahren auch intensiver begleitet. Oder wie haben Sie das erlebt zuletzt?
Ja, also zweifelsohne. Erstens vielen Dank für die nette Einladung zum heutigen Gespräch. Und ja, tatsächlich muss man festhalten, dass seit 2023 und dem Überfall der Hamas, dem terroristischen Überfall der Hamas auf Israel, natürlich das Thema Antisemitismus medial sehr präsent ist, gesellschaftlich sehr präsent ist und dahingehend natürlich die Beschäftigung damit auch eine erhöhte Aufmerksamkeit erreicht hat. Vielleicht kann man da anmerken, klarerweise spielt der 7. Oktober 2023 eine ganz zentrale Rolle. Aber wenn man sozusagen ein bisschen genauer hinschaut, muss man festhalten, dass natürlich diese Debatten schon weiter zurückreichen. Beispielsweise während der Covid-Pandemie war das Thema Antisemitismus, Verschwörungserzählungen, Holocaust Distortion, wie das genannt wird, also sozusagen die verzerrte Darstellung des Holocaust, natürlich auch ein ganz massives Thema, vor allem im Kontext der Demonstrationen gegen die Covid-Maßnahmen. Ich erinnere nur sozusagen an die Demonstrierenden, die sich Davidsterne auf ihre Kleidung geheftet haben mit ungeimpft. Und sozusagen auch dort gab es schon sozusagen erhöhte Aufmerksamkeit für das Thema Antisemitismus. Und das hat sich noch einmal verstärkt mit dem 7. Oktober 2023.
Ich finde ja, Antisemitismus ist so ein Begriff, wo ein bisschen die Wurzeln oder die genaue Definierung ein bisschen verloren geht in der allgemeinen Debatte. Was ist denn Antisemitismus? Sie erklären es Tag ein, Tag aus auf der Universität und in diversen Interviews, aber ich würde mich freuen, wenn Sie uns da doch nochmal ein bisschen helfen bei der Begriffserklärung.
Ich bin ja von der Profession auch Historiker und nicht auch, sondern ich bin Historiker. Und was man festhalten muss, ist natürlich, der Antisemitismus als Feindschaft oder Judenfeindschaft, wie sie beschrieben wird, und dieser Begriff entsteht im späten 19. Jahrhundert und entsteht als Eigenbezeichnung von Antisemiten und Antisemitinnen. Das heißt eigentlich, im späten 19., frühen 20. Jahrhundert gibt es keine Frage darüber, sozusagen, wie Antisemit ist oder was Antisemitismus sei, weil die Antisemiten das als Eigenbezeichnung verwenden und in gewisser Hinsicht auch stolz vor sich hertragen. Sie gründen Vereine, sie gründen Parteien, brüsten sich ihres Antisemitismus und das Ganze gipfelt dann im Vernichtungsantisemitismus, im eliminatorischen Antisemitismus der Nationalsozialisten. Mit dem Kriegsende 1945 und mit dem Ende der NS-Herrschaft und dem Ende des Holocausts passiert etwas, nämlich dass der Antisemitismus zwar nicht verschwindet, aber es kommt zu einer Verschiebung in der Form, dass Antisemitismus vorhanden ist, Antisemiten und Antisemitinnen in der Regel den Antisemitismus allerdings abstreiten. Das heißt, mit dem Wissen und der Erfahrung um den Holocaust ist der Antisemitismus als Eigenbezeichnung aus dem politischen und öffentlichen Diskurs verschwunden. Er ist im politischen Sprechen diskreditiert. Und man hat hier dann plötzlich mit einer Frage zu tun, nämlich, dass es Antisemitismus gibt, der aber abgestritten wird. Und letztendlich braucht es dann sozusagen klarere Definitionen um sozusagen festzustellen, was denn Antisemitismus sei und was kein Antisemitismus in der Form ist. Das Ganze sozusagen hat sich noch einmal mit den 2000er Jahren etwas gewandelt, indem nämlich zunehmend eine neue Form des Antisemitismus zum alten traditionellen rassistischen, völkischen, aber auch dem Schuldantisemitismus hinzugekommen ist, nämlich ein sogenannter neuer Antisemitismus, kann man natürlich diskutieren, wie neu das tatsächlich ist, aber ein Antisemitismus, der ganz eng verbunden ist mit dem Nahostkonflikt und mit der Politik oder mit den Ereignissen im Nahen Osten. Und aufgrund dieser neuen Situation entstehen tatsächlich dann so in den frühen 2000er Jahren im Umfeld der Antisemitismusprävention und der Bekämpfung des Antisemitismus Debatten darüber, ja, was ist denn das eigentlich ganz genau, der Antisemitismus? Wie kann man sozusagen Antisemitismus definieren, um letztendlich ein Werkzeug in der Hand zu haben im Kampf gegen den Antisemitismus? Und daraus entsteht zunächst 2005 eine Arbeitsdefinition, die dann 2016 von der IHRA, der International Holocaust Remembrance Alliance, übernommen wird und seitdem als IHRA-Definition bezeichnet wird. Und diese Definition, ich kann das ganz kurz auch genau vortragen, diese Definition lautet wie folgt, nämlich: Antisemitismus ist eine bestimmte Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Der Antisemitismus richtet sich in Wort oder Tat gegen jüdische oder nichtjüdische Einzelpersonen und oder deren Eigentum sowie gegen jüdische Gemeindeinstitutionen oder religiöse Einrichtungen. Es gibt durchaus auch Kritik an dieser Definition. Es gibt auch eine zweite Definition, die von der Grundidee die gleiche Intention hat, nämlich den Kampf gegen Antisemitismus zu stärken. Die sogenannte JDA, die Jerusalem Declaration on Antisemitism, die 2021 veröffentlicht wurde, die etwas knapper gehalten ist. Aber beide Definitionen sozusagen dienen dem Kampf gegen den Antisemitismus, sozusagen genau in diesem Feld, wo im Prinzip immer der Antisemitismusvorwurf im Raum ist, sozusagen, okay, wie kann man diesen Vorwurf entweder bestätigen, indem man sagt, es ist Antisemitismus, oder auch zu sagen, okay, es handelt sich hier nicht um Antisemitismus. Das wäre so diese Frage der Definition, die eben ganz bedeutsam ist, zumal Antisemitismus eben abgestritten wird natürlich.
Aber das heißt, im Zentrum der Definition steht doch ein Hass auf alle, auf die Gesamtheit der jüdischen Gemeinschaft.
Das ist ein zentraler Punkt. Die Antisemiten und Antisemitinnen kollektivieren. Es sind, Anführungszeichen, die Juden sozusagen als Kollektiv, als vermeintliches Kollektiv, was auch immer das bedeuten mag, die für alles Mögliche verantwortlich sind, denen man sozusagen viele Dinge unterstellt, zuschreibt in der Form. Also der Antisemitismus hat ja auch gewisse Form gesellschaftliche Funktionen, die er übernimmt. Also ich erinnere an die Covid-Pandemie beispielsweise als eine doch fundamentale gesellschaftliche Krise, wo relativ rasch dann antisemitische Erklärungsmuster vorhanden waren, wer denn daran schuld sei. Sozusagen ist man sofort auf Verschwörungsmythen gekommen, die nicht jeglicher Realität entbehren.
Wenn wir jetzt nochmal an die gegenwärtige Krise denken, den Krieg in Gaza, da geht es ja oft um diese Unterscheidung zwischen Israel-Kritik und Antisemitismus. Warum ist das so schwierig in der Debatte oder warum kommen da so schnell, wenn man Kritik an der Regierung von Israel äußert, obwohl das so klar abgegrenzt ist, warum sind wir dann dennoch rasch in einer Antisemitismus-Debatte?
Hier geht es um politische Konfliktfelder, hier geht es um identitätspolitische Fragen, hier geht es um erinnerungspolitische Fragen, hier geht es um Aktivismus. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, okay, da gibt es einen wissenschaftlichen Blick darauf und der sagt XY, sondern hier überlappen sich ganz, ganz viele gesellschaftliche, politische und sonstige Debatten, die sozusagen hier kulminieren in dieser Frage des Antisemitismus. Und das macht sozusagen dieses Feld so kompliziert und sozusagen auch so umstritten und auch so emotional aufgeladen. Also da gibt es natürlich auch Versuche, sozusagen irgendwie dem Ganzen zu entkommen und tatsächlich wieder mit Rückgriff auf diese Definitionsfragen zu sagen, okay, aber trotzdem, was ist dann tatsächlich Antisemitismus in der Frage der Kritik an der israelischen Regierung? Das fängt schon erstens bei der Frage des Wordings an. Also was ist Israel-Kritik? Also es gibt ja auch keine Österreich-Kritik oder Deutschland-Kritik. Oder wenn, kann es natürlich sozusagen in der Form Kritik an der konkreten Politik eines Landes geben. Es kann Kritik geben an der Politik der israelischen Regierung, aber sozusagen im Begriff der Israel-Kritik ist schon ein Problem mit eingeschlossen. Sozusagen hier wird ein ganzer Staat als Kollektiv sozusagen für etwas verantwortlich gemacht, was aber letztendlich natürlich der jeweiligen Regierung an gegebenenfalls sozusagen zugeschrieben werden kann, wenn man denn das machen will. Und hier gibt es sozusagen Versuche, dem Ganzen zu entgehen. Und es gibt einerseits sozusagen eine sogenannte 3D-Regel in der Frage der Einordnung von wie auch immer gearteter Kritik, ob das sozusagen antisemitisch sei oder nicht. Diese 3D-Regel geht auf Nathan Sharansky zurück, der Anfang der 2000er Jahre gemeint hat, dass es sich um Antisemitismus handelt, wenn eine Dämonisierung Israels vorliege. Auf der einen Seite das erste D, also Dämonisierung, nach dem Motto sozusagen, Israel sozusagen sei das Böse schlechthin in der Welt und in dem Moment sozusagen, wo Israel verschwindet, dann sei alles eitel Wonne und sozusagen alle Konflikte gelöst. Sozusagen Israel sei halt das ultimativ Böse. Das zweite sozusagen wäre die Delegitimierung, indem man sozusagen das Existenzrecht des Staates Israel in Abrede stellt. Die Delegitimierung und das dritte sind doppelte Standards, die er festlegt und sagt, okay, man setzt an der Politik Israels andere Standards an, als an der Politik, am staatlichen Vorgehen anderer Länder. Dieser Punkt der Doppelstandards ist nicht sozusagen ein ganz wesentlicher Punkt. Auf der einen Seite sozusagen ist ganz klar, wenn man von Staat Israel andere Dinge verlangt wie von anderen Staaten, dann behandelt man den Staat auch entsprechend anders. Sozusagen, das führt zu einem Problem. Gleichzeitig ist natürlich sozusagen die Frage der doppelten Standards betont auch natürlich, dass auch der Staat Israel nicht gebunden ist an ein internationales Rechtssystem. Und das ist sozusagen, würde ich meinen, diese Einordnung des Gaza-Krieges ganz entscheidender Punkt, inwieweit sozusagen hält sich hier auch der Staat Israel an das Völkerrecht oder an die völkerrechtlich vorgegebenen Standards. Was hier scheint mir aber ganz entscheidend noch hinzuzufügen ist, dass in dieser Frage der Einordnung, ob es sich um Antisemitismus handelt oder nicht handelt, auch immer ganz wichtig ist, von Fall zu Fall sich das anzuschauen, auch immer die Sprecherposition sich anzuschauen. Wer spricht hier eigentlich? Es ist nicht ein Unterschied, ob das irgendjemand in Wien oder in Graz äußert, der sozusagen mit dem realen Konflikt im Nahen Osten nichts zu tun hat. Also sozusagen der weit weg ist von dem Konflikt, der keine Berührungspunkte zum Konflikt hat. Oder ob das beispielsweise jemand ist, der aus Palästina geflohen ist. Da kommt auch ein Punkt hinzu, den ich vielleicht betonen möchte. Für die Betroffenen von Antisemitismus ist das natürlich sozusagen zum Teil eine Unterscheidung, die gegebenenfalls natürlich akademischer Natur ist. Aber für die von Antisemitismus betroffen macht es nicht oft keinen Unterschied.
Natürlich.
Sozusagen, wenn nämlich Jüdinnen und Juden, die tagtäglich antisemitisch attackiert werden, für die sozusagen spielt es dann in der Form nicht die Rolle, wie das sozusagen aber in der Frage der genauen Ausdifferenzierung eine Rolle spielt.
Aber wenn ich jetzt an die 3D-Regeln denke, ein Satz, der oft diskutiert wird, ist dieser Protestruf From the river to the sea, Palestine will be free. Ist das dann, nachdem er die Legitimität Israels als Staat in Frage zieht, ein antisemitischer Sprechchor sozusagen?
Ich würde es genauso einstufen. Hier geht es um Auslöschungsfantasien. Hier geht es um einen Vernichtungswillen, die Delegitimierung des Staates Israel. Verbunden sozusagen ist ja nicht nur sozusagen mit diesem Ruf die Auflösung des Staates Israel, sondern auch die Vertreibung der Jüdinnen und Juden. Und letztlich gehen damit Vernichtungsfantasien einher. Und aus dem Grund würde ich das sehr wohl als ganz massiv antisemitisch einstufen.
Wenn man so der öffentlichen Debatte ein bisschen zuhört, wird auch oft gesagt, Kritik an der Regierung Israel, an Israel schürt Antisemitismus. Sehen Sie das, dass Antisemitismus dadurch geschürt wird, dass man Kritik an der Regierung Israels führt? Das wäre dann ein bisschen ein Teufelskreis.
Ein zentraler Punkt des Antisemitismus ist, dass der Antisemitismus den Köpfen der Antisemiten entspringt und nicht sozusagen von den Jüdinnen und Juden kommt. Sozusagen, es sind die Antisemiten, die im 19. Jahrhundert schon versuchen, hier eine Kausalität herzustellen zwischen gesellschaftlichen, politischen, wirtschaftlich-ökonomischen Krisenerscheinungen und Jüdinnen und Juden und sozusagen damit den Antisemitismus begründen. Zusammenhänge, die in der Form nicht existieren. Das heißt, der israelischen Regierung die Schuld am Antisemitismus zu geben, ist sozusagen definitiv selbst antisemitisch. Gleichzeitig muss man festhalten, und das zeigen sozusagen auch Langzeituntersuchungen, dass der Antisemitismus mit den jeweiligen Eskalationsstufen des Nahostkonflikts direkt proportional verbunden ist, sozusagen erste Intifada, zweite Intifada, Libanon-Krieg, führt dann in der Regel immer dazu, dass sozusagen auch erhöhter Antisemitismus festgestellt werden kann. Der Punkt ist, es ist nicht der Libanon-Krieg, der Antisemitismus evoziert, sondern es ist die erhöhte mediale Berichterstattung, die Antisemitinnen und Antisemiten sozusagen motiviert, ihren Antisemitismus entsprechend an die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, der Antisemitismus geht immer von den Köpfen der Antisemiten aus. Und sie fühlen sich dann wie auch immer ermächtigt, in der Kommentierung des Nahostkonflikts hier ihren Antisemitismus auszuleben.
Wenn ich jetzt Kritik am Krieg im Gazastreifen als Privatperson äußern möchte in meinem Freundeskreis, was sind da die Parameter, an denen ich mich bewegen kann?
Es geht immer um faktenbasierte Debatten natürlich. Selbstverständlich, wir alle haben politische Meinungen und wir lesen Zeitungen, manche mehr, manche weniger. Der Punkt ist immer die Frage, wie gut ist man informiert und auf welcher Basis sozusagen äußert man sich zu unterschiedlichen politischen Zusammenhängen und wie äußert man sich? Wenn ich in dieser Äußerung einen Rückgriff mache auf antisemitische Stereotype, Argumentationsmuster, Diskursfiguren, dann ist das antisemitisch. Wenn ich allerdings das nicht mache, ist das nicht antisemitisch.
Ich beobachte nur tatsächlich eine Sorge in dieser Debatte auf zweierlei Seiten. Ja, einerseits, dass man antisemitisch punziert wird, andererseits gerade im privateren Diskurs, dass man sich lieber gar nicht mehr zu dem Thema äußert. Ist das auch etwas, was die Debatte etwas erschwert?
Das, was Sie ansprechen, kann man sicher beobachten, dass das Sprechen über den Nahostkonflikt, über die Kriege, die aktuell geführt werden, ist sozusagen relativ kompliziert. Es ist, wenn man so will, ein schwieriges Terrain, weil viele relativ rasch in antisemitische Erklärungsmuster abdriften und dann lieber nichts dazu sagen. Auch wenn das tatsächlich so ist, braucht es, glaube ich, tatsächlich auch eine Form der Reflexion darüber, sozusagen, wie ich über den Konflikt spreche, sozusagen ein sich bewusst werden, welcher Argumentationsmuster bediene ich mich, welcher Bilder bediene ich mich. Und das schärft natürlich auch sozusagen ein Sensorium und in gewisser Hinsicht fördert es auch Auseinandersetzung mit antisemitischen Stereotypen. Das ist ja eigentlich in gewisser Hinsicht was Positives, wenn diese Sensibilisierung stattfindet im öffentlichen Sprechen.
Das auf jeden Fall, diese Sensibilisierung würde wahrscheinlich allen Debatten gut tun. Kommen wir vielleicht nochmal auf die Situation in Österreich aktuell. Wie hat sich der Antisemitismus da in den letzten Jahren seit dem Hamas-Terror verändert? Gibt es da eine Beobachtung?
Naja, man grundsätzlich ist so, der Antisemitismus wird in Österreich auf zwei unterschiedliche Arten erhoben. Und zwar einerseits über die Antisemitismus-Meldestelle der israelitischen Kultusgemeinde Wien. Das funktioniert in der Art und Weise, dass Menschen, die A, von Antisemitismus betroffen sind oder B, Antisemitismus beobachten, diese Vorfälle der Meldestelle melden. Die Meldestelle prüft diese Vorfälle, kategorisiert sie, ordnet sie ein, ob es tatsächlich um Antisemitismus handelt oder eher nicht oder gar nicht. Und wertet das Ganze dann einerseits statistisch aus, andererseits, und das ist ganz ein wichtiger Punkt, kümmert sich die Meldestelle um die von Antisemitismus Betroffenen. Die Antisemitismus-Meldestelle verzeichnet tatsächlich einen sprunghaften Anstieg der antisemitischen Vorfälle in Österreich in den letzten Jahren. Und der letzte Bericht kam für 2024 heraus und hier wurden 1520 antisemitische Vorfälle verzeichnet. 2023 waren es 1147. Wenn man sich das Ganze auf eine längere Perspektive anschaut, so sieht man zahlendings seit 2009 vor, dass es in den 2010er Jahren einen leichten Rückgang gab und dass spätestens seit 2014 diese antisemitischen Vorfälle kontinuierlich ansteigen. Nicht linear, sondern es gibt zwei zentrale, wenn man so will, Sprünge. Einerseits 2021 mit Covid und dann nach 2023. Das heißt, man sieht tatsächlich die Covid-Pandemie und man sieht den Hamas-Überfall 2023 als Trigger für antisemitische Äußerungen. Die zweite Erhebung sind die sogenannten Parlamentsstudien. Hier geht es um die Erhebung von antisemitischen Einstellungen in der österreichischen Bevölkerung. Hier geht es um Vorurteilsforschung und diese Parlamentsstudien, 1998 die erste, oder sogenannte Parlamentsstudie 98 die erste, alle zwei Jahre. Die letzte ist 2024 erschienen. Und was diese Studien zeigen, sozusagen in der Zusammenfassung, ist, dass über die Jahre hinweg ein rassistische, religiöse, aber auch der Schuld Abwehr, Antisemitismus ziemlich konstant bleibt auf einem konstanten Niveau, dass aber tatsächlich der sogenannte Israel-bezogene Antisemitismus in den letzten Jahren doch erheblich zugenommen oder massiv zugenommen hat. Also hier geht es um antisemitische Einstellungen. Das zeigt tatsächlich das Bild, das sich auch in gewisser Hinsicht in der Studie der Meldestelle widerspiegelt, eine Zunahme des Antisemitismus, vor allem beim Israel-bezogenen Antisemitismus in den letzten Jahren. Vielleicht noch eine kurze Anmerkung. Es gibt neben diesen beiden Erhebungstools auch weitere Untersuchungen, die sozusagen das Feld etwas weiter aufmachen, nämlich den Rassismusbericht des Vereins SARA. Es gibt aber auch den antimuslimischen Rassismusreport der Dokustelle Islamfeindlichkeit und muslimischer Rassismus. Es gibt den Rechtsextremismusbericht des Dokumentationsarchivs des österreichischen Widerstandes und es gibt auch den Verfassungsschutzbericht, der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, was all diese Berichte, auch wenn sie sozusagen unterschiedliche Dinge abfragen, was aber all diese Berichte in den letzten Jahren zeigen, ist tatsächlich eine Radikalisierung des öffentlichen und politischen Diskurses, eine Zunahme des Rassismus, des antimuslimischen Rassismus, eine Zunahme des Rechtsextremismus. Das heißt, ohne den Antisemitismus relativieren zu wollen, muss man grundsätzlich festhalten, dass wir es in den letzten Jahren, und hier spielt Covid sicher ganz entscheidende Rolle, mit einer massiven gesellschaftlichen Radikalisierung zu tun haben. Und ein Teilbereich dieser Radikalisierung ist tatsächlich der Antisemitismus, der erschreckende Ausmaße angenommen hat.
Gibt es aus Ihrer Sicht, aus der Forschung, aus der Beobachtung auch eine Anleitung für die Politik oder die Gesellschaft? Wie kann man der wachsenden Radikalisierung oder auch dem wachsenden Antisemitismus, wie kann man dem beikommen?
Es gibt viele Bemühungen. Das mit den Empfehlungen ist natürlich immer so ein schwieriges Unterfangen.
Wenn es so einfach wäre, hätte man es natürlich auch schon in Angriff genommen.
Was alte Studien sehr wohl zeigen, ist, dass eine Zunahme sowohl Rassismus, Antisemitismus, Rechtsextremismus, dass eine Zunahme ganz stark verbunden ist sozusagen mit Social Media. Social Media als Beschleuniger von Einstellungen, Algorithmus basiert, die Bubbles, die hier entstehen, die dann zu Radikalisierungen beitragen. Social Media spielt sicher eine zentrale Rolle in dieser Frage der Radikalisierung. Das ist die eine Anmerkung. Die andere Anmerkung ist sozusagen, seitdem es den Antisemitismus gibt, gibt es auch den Kampf gegen Antisemitismus. Konkret kann man hier sozusagen unterschiedliche Ebenen feststellen im Kampf gegen Antisemitismus. Es gibt hier auf der einen Seite den Staat, nämlich als Rechtsstaat und sozusagen juristische Ebene der Abwehrarbeit gegen Antisemitismus. Und ich nenne hier das Verbotsgesetz beispielsweise. Darüber hinaus gibt es nämlich ganz stark das Bemühen über Aufklärung und Bildung. Aufklärung einerseits sozusagen, was denn Antisemitismus sei und was es nicht sei. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, aber Aufklärung darüber, was denn Judentum sei. Also ganz oft zeigt sich ja auch ein massives Unwissen, was denn wer denn Jüdinnen und Juden seien, was denn Judentum als Religion sei, sozusagen auch das Wissen um jüdische Geschichte, jüdische Kultur, jüdische Religion ist eine Strategie im Kampf gegen Antisemitismus. Eine dritte Ebene im Kampf gegen Antisemitismus, die man sozusagen festkann, ist nicht die Öffentlichkeit als solche und die mediale Öffentlichkeit. Das heißt, der Kampf gegen den Antisemitismus findet nicht sozusagen in den Zeitungen, im Fernsehen, sozusagen in der medialen Öffentlichkeit statt, indem man auch entsprechend gegen antisemitische Anwürfe auch medial zur Wehr setzt. Ich würde meinen, es passiert relativ viel in Österreich im Kampf gegen Antisemitismus. Sie haben es, glaube ich, vorher auch erwähnt. Gewissermaßen ist es auch schwierig, weil natürlich, wenn alles funktionieren würde, dann würde es keinen Antisemitismus geben. Aber sind das die Instrumentarien, mit denen gegenwärtig und auch schon vergangen und historisch gegen Antisemitismus vorgegangen wurde und versucht wurde aufzuklären und Antisemitismus, wenn er vorhanden ist, zu bekämpfen, aber ganz zentral auch Antisemitismusprävention zu leisten.
Na, dann hoffen wir, dass wir auch mit unserem Podcast heute einen kleinen Beitrag zum Wissen und zur Wissenserweiterung geleistet haben. Ich sage vielen Dank, Herr Professor Lamprecht, dass Sie sich die Zeit genommen haben und mit uns gesprochen haben. Dankeschön.
Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
Falls Sie mit uns in Kontakt treten wollen, Sie erreichen die Podcast-Redaktion unter podcast@diepresse.com. Falls Ihnen gefällt, was wir machen, freuen wir uns über gute Bewertungen auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Vielen Dank fürs Zuhören, sage ich, Clemens Patek. Haben Sie noch einen angenehmen Tag. Wir hören uns.